Die Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, ist eigentlich die Offenbarung des Herrn Jesus Christus. Es geht nicht vor allem darum, dass man jetzt hinausschaut und sieht, was für finstere Tage vor uns liegen und was alles kommen wird, sondern es geht darum, dass wir auf den schauen, der gesagt hat, er ist A und O, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte. Und von ihm aus kommt das Wort, hier auch in der Offenbarung. Sein Haupt, Kapitel 1, Vers 14, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, redet zu den Menschen. Seit wir geboren sind, werden wir belehrt. Wir erhalten Information, schon als kleines Baby. Und wir wachsen damit heran. Und es wird unser Leben prägen. Brauchbare Information erhalten, die uns dann gegeben wird. Und darum geht es auch heute Morgen in diesem Text, den wir eben gehört haben, Brief an die Gemeinde zu Thyatira. Gesunde Lehre und auf der anderen Seite die Lüste der Menschen. Auch der Roland, der hier vorne spricht, hat seine Lüste und Begierden. Jeder Mensch, nicht wahr? Aber Gott hat seinen Willen. Und an seinen Werken. Gesunde Lehre oder Lüste der Menschen? Im zweiten Timotheusbrief, es ist ja nicht so, dass es nur in der Offenbarung zur Sprache kommt, dieses Abgleiten in den Lehren, sondern auch schon in anderen Briefen merken wir, wie schon bei der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu nach Pfingsten so viel da hereinströmen wollte. Und die Apostel wurden immer wieder durch den Geist Gottes so getrieben, Gottes Wort wieder neu an die Gemeinde zu bringen. In 2. Timotheus 4, Vers 3 lese ich, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Thyatira, diese Stadt war damals eine bekannte Handelsstadt in Kleinasien. Heute heißt diese Stadt Akhisar. Akhisar, aktuelle Türkei. Etwa 102.000 Einwohner heute, Akhisar, bekannt für, ich habe nachgeschaut auf Internet, ich war nicht dort, bekannt für Fußball, aber auch für Olivenöl. Sehr unterschiedlich, aber ich habe gemerkt, ja, diese Stadt ist da bekannt für Fußball und auch Olivenöl. Nicht weit entfernt von Pergamus, auch nicht weit entfernt von Sardes, Philadelphia, diese Gemeinden treffen wir auch in der Offenbarung an. Und es ist interessant, wo kommt Thyatira noch vor in der Bibel? In der Apostelgeschichte. Da treffen wir eine Frau an, die in einer Gebetsgemeinschaft ist, in Philippi, das ist weit weg von Thyatira, dort drüben in Griechenland, Mazedonien. Und diese Frau, das ist diese Lydia in dieser Stadt Philippi, und sie stammt aus Thyatira, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Und Paulus kommt in diese Gebetsgruppe dieser Frauen und bringt ihnen das Evangelium dort damals. Und es heißt dann, Gott der Herr tat dieser Lydia das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Wie die Gemeinde in Thyatira entstand, habe ich nicht herausgefunden aus der Bibel. Auf alle Fälle, Gott baut seine Gemeinde. Und in Thyatira ist auch Gemeinde entstanden. Und wir haben gehört, wie beispielhaft Werke, Liebe, Dienst, Glauben, Ausharren, viele Werke, beispielhaft Thyatira, diese Gemeinde. Das erste, Gottes Absicht mit uns Menschen. Er sagt ja dieser Gemeinde zu Thyatira, ich habe ein weniges gegen dich. Nicht viel, ein weniges. Und doch, wir wissen es, was lehrt Gott? Er sagt, auch das Wenige kann vieles verderben. Denkt an die Hefe, nicht wahr? Und dieses Beispiel wird uns gezeigt anhand der Sünde. Ja, ein wenig kann auch vieles verderben. Gott will, dass die Wahrheit von ihm, die Wahrheit von ihm, die Menschen erfasst und sie den entscheidenden Kurswechsel, den der Mensch braucht, dass sie diesen Kurswechsel erleben und dann auch Orientierung erhalten von Gott. Der Gott der Wahrheit will, dass der Mensch Orientierung findet in der Wahrheit, die von ihm kommt. Von ewiger Gottverlassenheit heraus in die Gemeinschaft, zurück in die Gemeinschaft mit ihm, mit Gott. Und es ist Gott, der die Menschen belehrt. Er belehrt dich und mich. Er belehrt die Menschen. Er lässt sie aufmerksam werden, die Menschen, auf seine Art. Er lässt sie aufmerksam werden auf was? Wahrheit. Wahrheit. Wie macht er das? Ich fasse es kurz zusammen heute Morgen. Das erste, seine Schöpfung, das Werk seiner Schöpfung, Weisheit, Allmacht, perfekte Kunst des Schöpfers in allen Werken seiner Schöpfung. Physik, Biologie, Mathematik, Genetik, Geologie, Chemie, Botanik, Zoologie und so weiter. Überall erforscht der Mensch und muss erkennen, was für eine Ordnung. Gott macht aufmerksam auf ihn. Und das zweite weiter, die Schöpfung haben wir gesehen, jetzt kommt das Gewissen des Menschen. Der Mensch hat ein Gewissen. Dazu heißt es, seine Überlegungen, das steht in der Bibel, seine Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. So ist es bei dem Menschen. Er hat sein Gewissen. Und dann kommt, Glaube und Gottes Wirken sind aktuell. Aktuell. Aber nicht ohne Geschichte. Das Wirken Gottes, Gott offenbart seine Wahrheit in der Geschichte der Vergangenheit schon. Es gibt eine Vergangenheit. Es gibt das Aktuelle und es gibt die Zukunft, wenn sie Gott schenkt. Und Gott offenbart seine Wahrheit auch in der Geschichte. Die Nachkommen Abrahams, über Isaak und Jakob ein Volk, Geschichte Israel. Dieses Volk sollte schon lange nicht mehr da sein. Das letzte war die Shoah und man wollte es vernichten und es ist noch auf der Plattform der Nationen, immer noch. Auch da redet Gott Wahrheit. Und dann kommt das Buch, das wir haben durch dieses Volk. Hier, die Bibel. Wir hätten die Bibel nicht, wenn es nicht Israel gäbe. Gott hat es so geführt. Der Schöpfer, der die Wahrheit hineinbringt in die Menschheit. Das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, über die Schreiber aus Israel, inspiriert durch Gottes Autorität, haben die Generationen der Menschen aller Nationen durch diese heilige Schrift haben sie Zugang zu Gottes Wort über Israel, Gottes Wort für die ganze Welt. Und ihr Lieben, wenn wir betrachten die Geschichte dieser Schriften, dieser Bibel, es wurde kein Buch so bekämpft, so gefälscht, so verdreht, so verpönt wie die Bibel. Aber sie redet immer noch. Sie ist immer noch da. Man wollte sie verbrennen, sie sollte nicht übersetzt werden und sie wurde übersetzt. Und die Wahrheit Gottes ist in die Welt hineingekommen und immer noch. Gottes Wort über Israel, Geschichte und Aktualität. Gottes Wort ist immer noch aktuell. Und dann der Sohn Gottes. Gott redet Wahrheit, indem er den Sohn sendet, Jesus Christus, in diese Welt. Offenbarung Jesu Christi. Wir sind in der Offenbarung. Und Gott redet Wahrheit durch den Sohn. Er ist die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus. Und das Letzte, was ich erwähne, ist der Heilige Geist. Der Geist Gottes, ausgesandt auf diese Welt. Und dieser Geist Gottes überführt die Welt von Sünde, von Gericht, von Gerechtigkeit und Gericht. Das Wirken des Heiligen Geistes. Souverän Gott wirkt, auch heute noch. Und aus verschiedenen Gründen weckt diese Konfrontation mit der Wahrheit bei sehr vielen Menschen eine Reaktion. Ausweichen. Ausweichen der Wahrheit. Weg von dem Licht. In das Dunkel von allerlei Illusionen. Illusionen. Und solche Menschen wollen selbst dann ihr Schicksal meistern. Durch Aberglaube, religiöse Anstrengungen, Rituale, Esoterik, Philosophie, Ideologie, Selbstbestimmung. Niemand kann Gott erfinden. Niemand. Auch ich nicht. Gott sei Dank. Es wäre nur Lüge. Aber Gott ist die Wahrheit, Schöpfer Himmels und der Erde. Und wir haben gesehen, wie er sich offenbart durch diese verschiedenen Etappen. Heute noch. Wir haben festgestellt, Gottes Wort, sein Reden, das wird uns gesagt in der Offenbarung ganz besonders auch, sein Reden ist ein zweischneidiges Schwert. Offenbarung 1, 16, 2, 12 steht das. Sein Reden ist ein zweischneidiges Schwert. Und in Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele und auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Ganz intim. Bei dir und mir. Dieses Wort redet, richtet, bringt zurecht. Zweischneidiges Schwert trennt. Führt zu Jesus. Führt
zu Jesus, dieses Wort. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 2,7. Das wurde schon in Ephesus so gesagt, der Gemeinde zu Ephesus, wird in Smyrna, Pergamos, Thyatira und so weiter. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde dir und mir sagt. In dieser Welt, obwohl Jesus Christus den Fürsten der Lüge und den Fürsten des Todes vollkommen gerichtet hat, er hat über ihm triumphiert, hat der Mensch seine Verantwortung. Du und ich, wir haben unsere Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, die Wahrheit zu suchen und ihr nicht mehr auszuweichen. Das ist unsere Verantwortung. Die Wahrheit zu suchen und ihr nicht mehr auszuweichen. Der Weg in die Irre, der Weg in die Gottesferne, die Bibel sagt, Gott sagt, ist ein breiter Weg, eine breite Tür. Und die Leute dieser Welt gehen darauf. Aber Gott ist da. Er offenbart die Wahrheit. Seine Wahrheit. Der Weg der Wahrheit zum ewigen Leben aus Gott. Das ist ein schmaler Weg. Eine schmale Tür. Denn die Wahrheit ist eine Person. Und diese Person, wir wissen es, für die, die die Bibel lesen, das Evangelium kennen, ist Jesus Christus, die Wahrheit. Sein vollbrachtes Werk am Kreuz auf Golgatha, seine Auferstehung, die Wahrheit, Jesus Christus. Er starb in der Verdammnis, die uns erwartete. Er kam in unsere Gefangenschaft der Lüge und des Todes und besiegt diese Mächte vollkommen. Damit seine Kraft der Auferstehung uns völliger Rechtfertigung, Befreiung schenkt, gibt. Völlige Rechtfertigung, völlige Befreiung durch das vollbrachte Werk Jesu Christi. Lob und Dank ihm. Wir haben schon festgestellt, wie Lehrer, angebliche Lehrer oder Lehrerin, je nachdem, das haben wir schon in den anderen Briefen an die Gemeinde in der Offenbarung festgestellt. Diese Lehrer machen sich auf, gerade dort, wo Jesus Christus seinen Nachfolger hat. Gerade dort, wo Jesus Christus sagt, bleibet in meiner Lehre, in meinem Wort, sagt er. In der Lehre der Apostel. Es heißt in der Bibel an einer anderen Stelle in Hebräer Kapitel 2, Vers 3, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung, die Gott uns schenkt, Wahrheit, wenn wir die missachten, wie wollen wir entfliehen? Dies wurde zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Seht, die Lehrer, die Gott einsetzt in seiner Gemeinde, denn er setzt Lehrer ein in seiner Gemeinde, Gott sei Dank. Die Lehrer, die Gott einsetzt in seiner Gemeinde, die halten sich an der Lehre des Herrn Jesus Christus und der Apostel, nichts anderes. Christus hat sie eingesetzt, er setzt ein. Sie halten sich an dem geschriebenen Wort Gottes. Keine neuen Offenbarungen, keine neuen Prophetien und Prophezeiungen dazu. Und wenn auch einige kommen und schließen die Augen und sagen, der Engel des Herrn ist mir erschienen oder ich habe da eine Offenbarung und ich muss das der Gemeinde mitteilen, ihr Lieben, Gottes Wort, die Schrift, nichts anderes. Wir haben gesehen, Gottes Absicht ein klein wenig, Gottes Absicht mit den Menschen. Und jetzt eben diese Konfrontation, die Ansichten der Menschen. Die Ansichten der Menschen. In Ephesus, in Pergamos traten Lehrer auf. Ihr habt es gehört in den vergangenen Predigten, die Nikolaiten genannt werden. Es traten in Smyrna solche auf, die sich als Juden vorgaben, um zu überzeugen, sie haben was zu sagen. Und dann heißt es, aber sie waren eine Synagoge des Satans. Synagoge kann auch Schule genannt werden. Synagoge, Bet Tefila, das heißt, ich kenne das Hebräische nicht, aber ich habe es herausgeschrieben, Bet Tefila, das heißt Haus des Gebets, Synagoge. Oder es heißt auch Bet Midrash und das heißt Haus des Lernens, Lehren, Haus des Lernens. Aber jetzt diese falschen Juden, die keine waren, die gaben sich als Lehrer aus und Gott sagt, ihr seid eine Synagoge des Satans. So. In der Gemeinde zu Thyatira wird eine Lehrerin jetzt, die sich Prophetin nennt, sehr bekannt. Haben wir gelesen heute Morgen. Solche Lehrer und Lehrerinnen, die haben eines gemeinsam, dass sie eine verführerische Strategie anwenden, die von Feinden Israels vor Christus schon angewandt wurden. Eine Strategie vor Christus schon angewandt. Was ist diese Strategie? Sie wollen Opposition schaffen gegen die Wahrheit. Und dazu werden sie ihre Strategie anwenden. Da wird zum Beispiel schon vorher in Pergamus war das ein Bileam genannt. Könnt ihr euch erinnern an diesen Bileam? Der kommt in 4. Mose 23, 24 vor dort und er verführt das Volk Israel in heidnische Feste und Bräuche und auch in Unzucht und Abgötterei. Bileam. Schon im Alten Testament. Und jetzt taucht hier eine Isabel auf und sie wird auch schon im Alten Testament genannt. Sie war die Frau des Königs von Israel in 1. Könige 16, 29 bis 23 lesen wir das. Sie war die Frau Isabel des Königs von Israel und wie schon im Garten Eden, bei Adam und Eva im Garten Eden, was wollte man zu verstehen geben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, nehmt es doch nicht so ernst. Es ging, worum ging es? Es ging darum, zu überzeugen, dass der Mensch doch tun kann nach seinen Lüsten und Begierden. Weil er auf diesem Weg ja auch Gott dienen kann. Und der Mensch hat doch ein Recht darauf. Frei zu leben, nicht so gefangen sich lassen. Frei, das heißt dann eben nach seinen Ansichten und Lüsten zu leben. Und die Gesetze richten wir jetzt dazu ein, dass jeder zurechtkommt. Viele folgen so ihren Lehrerinnen, ihren Meistern, die sie in ihre Lehren dann einführen, indem sie überzeugt sind, überzeugt. Und das ist sehr beeindruckend manchmal, wie überzeugt. Sie sind sehr überzeugt, dass sie das Negative vertreiben und sich den positiven Kräften ausliefern. Jetzt haben wir die positiven Kräften. Die leiten uns. In Thyatira wurden solche Lehren als angebliche göttliche Offenbarungen dargestellt, sodass sogar im Lehramt der Gemeinde in Thyatira es zugelassen wurde, haben wir gelesen. Und es haben sich in der Gemeinde einige da eingelassen in diese Lehren. In dem Dienst von Götzen, das ist merkenswert, habe ich festgestellt, wieder neu, in dem Dienst der Götzen und die damit verbundenen Rituale und Übungen, da haben die Feste, das Festfeiern, Da haben die Feste immer eine ausschlaggebende Entwicklung gefördert. Die Feste. Die Lehren und die damit verbundenen Praktiken mussten ja gesellschaftlich anerkannt und gepriesen werden. Und dazu auch die Feste eben. So hat man das so richtig gesellschaftlich eingerichtet. Das Feiern, das Feiern soll betrunken machen. Die Stimmung soll Hemmungen aus dem Weg räumen. Der Rausch und das Wohlgefühl werden die Gotteserfahrungen. Ich habe Gott erfahren, im Rausch. Und so meint der Mensch, jetzt bin ich zur Gottheit gelangt, erhoben. Teilhaben an diesen Festen war Integration. Integration in die Gesellschaft. Ein Zitat, das ich hervorgenommen habe aus Wikipedia, glaube ich, war es, Zitat in Bezug auf diese damaligen griechisch-römische Zeit. Und dort heißt es in Bezug auf die Feste, ausgehend von archäologischen und schriftlichen Zeugnissen legt die Forschungsarbeit eine Charakterisierung der durch die Festkultur geschaffenen Netzwerke vor. Das Ziel ist es, Sozialstrukturen und Mechanismen der Sozialverbände aufzudecken und kommunikative Strategien im kultisch-religiösen Bereich sichtbar zu machen. Steht auf Internet, die Feste von damals. Wer nicht feiert, riskiert gesellschaftlich ausgeschlossen zu bleiben. Wer nicht feiert. An den Altären der Gottheiten damals, wird auch gesagt, ganz offiziell, standen eben oft Frauen auch im Dienst, sogenannte Priesterinnen, die dadurch Ansehen erhielten und auch in Autorität erhoben wurden. Aber Gottesreden scheidet zwischen Irrtum und Wahrheit. Und das bis heute. Der dritte Punkt und letzte: Habe deine Lust an dem Herrn. Habe deine Lust an seinen Werken. Deshalb lesen wir vom Stand der Dinge, wie Gott sie sieht in Thyatira. Er sagt in diese ganze Situation mit Isabel, mit dieser Lehrerin, und denen, die auf sie hören, sagt er, ich gab ihr Zeit. Zeit. Ich gab ihr Zeit, was zu tun? Buße zu tun. Buße zu tun von ihrer Unzucht. Und dann die Feststellung, und sie hat nicht Buße getan. Offenbarung 2, 21 steht das. Seht, Gott lässt Zeit, aber er kündigt immer das gerechte und heilige Gericht an. Und hier auch, er kündigt große Drangsal an. Sie werden mit dem Tod geschlagen, sagt er, denn der Sünde Sold ist der Tod. Wer die Wahrheit nicht will, wer ihr ausweicht, der bleibt in der Lüge. Der bleibt im Tod. In diese Zeit hinein, die Gott gibt, brachte Gott durch Jesu Gericht. In die Zeit hinein brachte Gott durch Jesu Gericht am Kreuz und durch seine Auferstehung die Gelegenheit, Zeit. Die Gelegenheit für jeden, dem Tod der Verdammnis entrissen zu werden, Buße zu tun. Gott schenkte dies in die Zeit der Menschheit hinein, durch den Sohn Jesus Christus. Er hat somit die Macht der Verdammnis besiegt. Und er hat dich und mich, hat uns entrissen aus dieser Macht der Verdammnis. Gott, der allmächtige Schöpfer, in dem Sohn Jesus Christus. Er hat somit auch die Macht der Vergebung.
die Macht der Vergebung. Er hat die Macht, dich recht zu rechtfertigen. Diese Autorität hat Jesus, weil er gestorben ist für unsere Schuld am Kreuz. Und er ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Der Mensch darf Gott Recht geben. Willst du das? Gib doch Gott Recht. Hör auf zu streiten mit Gott. Das muss ich meinem eigenen Herzen manchmal sagen. Hör doch auf zu streiten mit Gott. Er hat Recht, nicht du. Gott hat Recht. Der Mensch darf Gott Recht geben. Wo der Zuchtmeister sein Wort, seine Wahrheit, das heißt Gottes Gebot, die Sünde meines Lebens aufdeckt. Gott hat Recht. Die Wahrheit, im Französischen heißt es, il n'y a que la vérité qui blesse. Es ist nur die Wahrheit, die manchmal Wunden schlägt, nicht wahr? Aber die sollen geheilt werden durch Gottes Vergebung. Das will Gott tun. Und schließlich dürfen wir dies erkennen. Gott hat Recht, nicht der Mensch. Seine Absicht, Rettung, ewiges Leben für dich und für mich. Er hat Recht. Er möchte nicht, dass unsere Meinungen im Vordergrund stehen. Und alle Gemeinden, Offenbarung 2,23 haben wir gelesen, und alle Gemeinden werden erkennen, was? Dass ich es bin, sagt Jesus, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Gott sieht hinein in dein und mein Leben. Bleiben da die Werke unserer Schuld vor Gott? Die sollen getilgt werden. Wir brauchen Rechtfertigung. Und die wird uns geschenkt, wenn wir Gott Recht geben. Wenn wir dem Zuchtmeister, dem Wort Gottes Recht geben, das unsere Sinnen und Gedanken ja richten darf, ins Licht stellt, was vor Gott nicht taugt. Und wir dürfen seine Vergebung und Reinigung stets in Anspruch nehmen. In Thyatira waren noch Gläubige vorhanden, die nicht in die falschen Lehren einwilligten und somit sich heraushielten. Das haben wir auch gelesen in Offenbarung 2,24. Da waren eben diese, die sich da heraushielten, in ihrem Glauben und Leben hielten sie fest an den Werken Gottes. Die Werke Gottes, Plural, vollbracht für sie. Warum ist es hier im Plural, die Werke Gottes? Ich komme noch einmal zum einzigen Werk Gottes, das gilt für unser Heil. Das Werk Gottes im Singular. Das ist seine Rettung. Wir haben es schon gehört. Seine Rettung durch Jesus Christus. Aber diese Rettung in Jesus Christus ist in einem Gesamtheilsplan eingebunden, eingelegt. Dieses einmalige Werk Gottes in Jesus Christus ist in einem Heilsplan Gottes eingelegt. Und darum spricht Jesus in der Offenbarung immer wieder, ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Es sind Werke des Heils in der Geschichte, vollbracht in einem Werk zu unserer Rettung, Jesus Christus. Und wir sollen und dürfen am ganzen Werk Gottes, eingebunden in allen Werken, die er vollzieht, zu unserem Heil. Es geschieht dann durch Jesus Christus, wird vollbracht. Es ist vollbracht. Dranbleiben. Die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Deine Gemeinschaft, dein Glaube, dein Verbundensein. Damit er immer Recht haben darf in unserem Leben. Das ist wirklich
entscheidend für unsere ewige Zukunft. Weil, warum? Die Bibel sagt, wenn wir so verbunden bleiben mit Jesus Christus, werden wir teilhaben an seiner Regierung, an seinem Reich, an seiner Herrschaft. Wir werden mit ihm regieren. Wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Die Zeit fehlt mir, die Stelle zu lesen, jetzt 2. Korinther 3, 17, 18, wo es heißt, wir werden verklärt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild. In sein Bild. Wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und das wird ausgedrückt durch dieses Bild von einem Morgenstern in der Offenbarung, Kapitel 2, 28. Ihr habt es gemerkt von diesem Morgenstern, von dem die Rede ist. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Worum geht es hier? Der Morgenstern ist eigentlich ein Planet, Venus. Und dieser Morgenstern ist am Ende und am Anfang der Nacht zu sehen. Jesus Christus bezeichnet sich selbst in der Offenbarung, Kapitel 22, 16, er bezeichnet sich selbst als der leuchtende Morgenstern. Warum? Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Und er leuchtet auf in seiner Herrlichkeit. Und so wird uns gezeigt, es heißt schon in 2. Petrus 1, 19, so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und die tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht. Jesus Christus, sein Wort, er das Fleisch gewordene Wort, Anfang und Ende, schaut auf das Licht. Jesus Christus, sein Wort. Und es scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. So steht es in 2. Petrus 1, 19. Jesus Christus, Gottes Sohn und Menschensohn, ist der Erste und Letzte, der Anfang und das Ende, der Beginn und die Erfüllung der Erlösung, von der auch Hiob spricht, in seiner großen Not. Ich erinnere daran, Hiob. Vielleicht bist du auch heute in einer Not. Aber Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt, er ist Anfang und Ende, zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Hiob, der Morgenstern geht auf. Christus, der Morgenstern in uns, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Anker deiner Seele. Hebräer 6, Vers 19. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Solche werden überwinden durch Gottes Kraft. Wir überwinden weit. Durch wen? Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. So steht es in Römer 8, Vers 37. Aber wir lesen auch in diesem Brief an Thyatira, dass der Zorn Gottes kommt über alle Ungerechtigkeit, über alle Schuld, die nicht in dem Sohn Jesus Christus am Kreuz gesühnt wurde. Das Gericht Gottes kommt darüber und keiner wird ausweichen können. Nach dem, was Gott alles tut in seiner Wahrheit und Liebe, wo uns geschenkt wird, dass wir triumphieren dürfen, überwinden dürfen, weil er uns geliebt hat. Wenn wir das missachten, dann bleibt nur noch das Gericht. Der Mensch, auch der gläubige, errettete Mensch, welcher im Sieg seines Erlösers leben darf, hat aus sich selbst keine Macht. Du und ich, wir haben aus uns selbst keine Macht. Wir haben kein Recht zu richten über andere, aus uns selbst niemals. Und doch lesen wir in der Offenbarung, dass die Seinen richten werden, aber mit ihm die weltlichen Könige, und Mächtigen, die Obrigkeiten ihrer Macht, sie werden von Gott eingesetzt und abgesetzt. So sagt es Gottes Wort. Alle Kinder Gottes, die sein Eigentum geworden sind, die werden einverleibt in seine Herrschaft hinein. Sohn Gottes in seine Herrschaft hinein. Und wenn er dann sein Gericht vollziehen wird, dann werden sie dabei sein, in diesem Richten des Herrn über alle Ungerechtigkeit. Und darum sagt es schon das Alte Testament im Voraus, eine Parallelstelle zu diesen Stellen in Offenbarung an die Gemeinde Thyatira, ist der Psalm 2, 1 bis 9. Und dort wird es betont, wie hier in Vers 26, 27, wo es heißt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Banden zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg, du bist mein Sohn. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde du zu deinem Eigentum. Immer wieder sehen wir, Gott wird sein Reich aufrichten. Und deshalb dürfen wir beten: Herr Jesus, an dir will ich meine Lust haben. Habe deine Lust an dem Herrn. Er wird dir geben. Er macht unsere Bedürfnisse nicht beiseite. Niemals, Gott. Habe deine Lust an dem Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Seht, wenn unsere Wünsche so dieser Herrschaft Jesu Christi unterstellt sind, dass er unsere Freude ist, dass er unsere Zufriedenheit ist, dann wird auch unser Wünschen nicht ein Wünschen sein, wo wir fordern von Gott, sondern wo wir immer wieder erkennen, ganz nüchtern: Herr Jesus, du weißt, was das Beste ist. Für mich. Ihr Lieben, wenn ich euch das sage jetzt heute Morgen, dann bin ich selber herausgefordert, weil der Roland, der hier spricht, der hat auch seine Wünsche manchmal. Und es fällt auch mir manchmal schwer zu sagen: Herr, aber du weißt es am besten und du hast das Beste für mich bereit. Aber dieses sich unterstellen dem Herrn, das bringt uns immer in diesen göttlichen Frieden hinein. Weil die Wahrheit ist Herrschaft Gottes über meinem Leben. Die Wahrheit wird immer Herrschaft Gottes sein über deinem Leben. Eine Herrschaft, die rettet. Eine Herrschaft, die volle Garantie gibt, dass nichts und niemand dich scheiden mag von der Liebe deines Herrn. Nichts und niemand. Und alle Dinge müssen zum Besten dienen. Denen, die ihn lieben. Wir beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du zu uns redest heute noch. Du bist lebendig, dein Wort ist lebendig. Lass es weiter wieder hallen in unseren Gedanken und Herzen und leite uns, Herr Jesus. Dein Wort ist das Licht auf unserem Weg. Führe du uns, Herr Jesus, in deine Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Herr, reinige mein Denken, meine Gedanken, meine Gefühle. Reinige uns, Herr Jesus. Nimm weg all das, was irreführt, was betört, was uns benebelt. Herr, schenk uns diese Nüchternheit des Glaubens, wo wir dir, Herr Jesus Christus, vertrauen. Auch wo ich nicht verstehe, wie du führst. Herr, gib mir diese Ergebenheit, mich ganz unter deine Herrschaft zu stellen und zu glauben, dass du recht führst. Denn du, Herr Jesus, hast uns teuer erkauft, deine Kinder, und wir dürfen dein Eigentum sein. Hab Dank dafür, Herr Jesus. Ziehe du zu dir, die noch ferne stehen. Ziehe sie, Vater, und lass sie auch hineinkommen unter diese Herrschaft, unter deinen Segen, Herr Jesus. Amen.